Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 19. April 2014 und das ist der 315. Sendung. Themen von heute: Blumen, Wetter, Mountainbiken und Closing. Das ist jetzt sicher das letzte Mal, wo ich hier vom Palo Alto Studio, von meinem Innenhof in Palo Alto, eine Sendung mache. Weil nächste Woche, am Donnerstag, kommen Zügelmänner wieder und dann bringen sie unser Haus, unseren ganzen Hausrat nach Redwood City, zu unserer neuen Wohnung. Natürlich sehr exciting, sehr spannend natürlich auch. Ich bin natürlich auch gespannt, wie der Zustand von unseren Möbeln ist. Wie verkratzt die sind, wie viel man da mit dem die Versicherung anmelden müssen. Aber es ist immer genial, man kann einziehen. Gut, ein bisschen Angst vor diesen vielen Schachteln. Wir haben ja hunderte von Schachteln, die kommen. Oder, ja, und ich bin gespannt, wie wir die reinbringen in diesem kleineren Haus. Aber wir haben eine grosse Garage angebaut und dort wird man sicher viel Zeug rein tun können. Also eben darum, letzte Sendung von meinem Junggesellenwohnung hier. Wirklich schön gewesen, coole Wohnung, wirklich Downtown Palo Alto, sehr ein cooler Innenhof, also Auswohnung. Gestern Abend war noch der Sander da gewesen. Und die hat gesagt, ah, so eine geniale, kleine, einfach coole Wohnung. Vor allem noch speziell, weil du schon mal gesagt hast, es sieht von außen aus wie so eine Garage oder so. Man kommt hin und man sieht auch nur so Carports, also so wie so Unterstellgarage. Und dann geht man so rein und dann kommt man in den Innenhof. Und eigentlich die Idee, dass man in so einer Wohnung so einen Innenhof macht, der eigentlich nur gegen oben hat, drauf eine Öffnung. Wie so ein Courtyard heisst ja das. Und dann rundum ist die Küche und die Stube. Aber einfach die Idee, dass man einfach so Platz braucht für einen Innenhof, anstelle von einem weiteren Zimmer, das ist ja noch, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Ganz eine coole Wohnung hier in Palo Alto. Aber doch auch das neue Haus ist schön. Und wir sind vorbeigefahren, wir müssen schauen, ob noch alles steht. Wir müssen schauen, ob die grossen Rosentöpfe noch im Vorgarten sind, weil wir gewusst haben, die Rosentöpfe, also riesige Töpfe mit hure vielen Rosen und Blumen. Wir haben gewusst, ob das jetzt einfach gemacht worden ist zum Verkauf vom Haus oder ob es zum Haus gehört. Und immer noch dort, also ich hoffe, das ist immer noch dort, wenn wir noch einziehen. Und da bringen wir zum ersten Thema, also es ist schon, also Pflanzen da, Blumen, Bäume, Gebüsch, ja eigentlich alles. Es ist schon wahnsinnig schön. Wir waren gerade vorher in einem Restaurant in Palo Alto, von außen gehockt, so eine Weinbar, haben ein paar Wein probiert, Appetizers, Salami und Käse und Parmesan gehabt, und Oliven und Kapern. Und sind von außen gehockt und haben gefunden, es ist so wahnsinnig schön. Also es ist wirklich schön. Ich kenne nicht viele Orte oder Gegenden, wo man wirklich einfach vom blauen Himmel eigentlich fast das ganze Jahr bis zu so einer Blumen- und Pflanzenvielfalt hat. Man kommt immer in den Sinn, so ein bisschen vielleicht Toskana oder Provence oder so. Aber es ist schon, es ist unglaublich, es ist wirklich so. Wir haben überall zum Nachbarhaus und einfach die Vielfalt von Büschen, von eben Blumen, von Orchideen und so im Garten raus. Und es hat jedes Haus, das ist schon. Das ist ja wunderschön. Also wirklich, eben schon mal gesagt, es hat einen Grund, wieso es da einfach ein bisschen teurer ist in dieser Gegend. Es ist wirklich, also, ja, man kann es sagen, paradiesisch schön. Gut, ich weiß auch nicht, wie viel das abhängt vom Bewässern. Schon ganz klar. Also es wird relativ viel bewässert. Und also im Moment ist es fröhlich. Und auch wir haben da, obwohl viele Leute sagen, oh, wir sind froh, wir haben vier Jahreszeiten. Ich muss sagen, wir haben auch vier Jahreszeiten. Und wie sieht man das? Man sieht es in dem rundum die Hügel, also vor allem Landesinnere. Natürlich nicht gegen das Meer, aber Landesinnere. Die Hügel sind im Moment brutal grün. Sie sind schon bald, in einem Monat, zwei sind die ganz Bruden, aber jetzt ist alles grün. Gilt natürlich nicht für die Hügel richtig Meer. Die sind noch immer grün und da hat es eben die grossen Redwood-Bäume und die riesigen Wälder. Also das, ja, einfach schön. Und auch das Restaurant war cool gewesen. Ich habe ihn gerne gesehen, sie ist mal reingelaufen. Reingelaufen sind wir, Das man, nicht, man merkt vielleicht, ich habe schon vier Weine gehabt, verschiedene, wir haben degustiert. Und es ist ein ganz herrliches Restaurant. Man kommt rein, also wir können aus dem Vorhof, im Vorgarten sind wir gesessen. Und in dem Restaurant hat es verschiedene Räume. Es ist eigentlich so ein altes Haus umgebaut. Und das eine ist so ein Raum, so ein Bar mit so einem wunderschönen Stern am Deckel, also eine Decke gemalt. Das andere ist der Sonnenraum, hat Sonne und sonstige Sachen, hat die Decke aufgemalt. Und hinten dran jetzt nachher nochmal einen Innenhof. Also wunderschön gewesen. Also einen Tipp braucht von Palo Alto Restaurant, so müsst ihr noch mich fragen. Zum Glück ist die City nicht weit weg, also es ist ja nur etwa 5 Meilen weg und ich kann mit dem Velo kann ich zur Arbeit gehen. Und was heisst das doch für mich? Das heisst, ich brauche ein neues Velo. Weil das andere, was ich habe, mein Mountainbike, das ist wieder ein bisschen schwer für das. Also ich gerne mal ein bisschen Strassenvelo. Und bin heute gegangen, ein bisschen Velo ausprobieren. Also von Cyclocross zu Sus Stadtvelo. Ich bin nicht so weit, dass ich schon ein Elektrobike brauche. Und ich glaube, das werde ich eh nicht brauchen, weil da ist alles flach. Von dem her ist kein so Thema. Also ich habe noch normale Velo angeschaut, mit ein paar gefahren. Und auch da, also wirklich auch bei Wein und so, die Unterschiede sind schon relativ gross. Man bin immer noch erstaunt. Und es ist auch schwierig zu machen, das Velo finden, wirklich alles stimmt. Also alles heisst bei mir vom Sitzposition, aber auch bis zum Schalter oder eben auch bis zur Bremse. Und auch bei der Bremse gibt es ja unterschiedliche, wisst ihr auch. Also die klassischen Velo haben die Felgenbremse gehabt. Und auch da, heute bin ich alles gefahren. Das heisst Surly, S-U-R-L-Y, also Y. Das ist so ein bisschen so ein Trendy, so Stahl-Velo. Und da hat er so klassische, schöne Felgenbremse. Und es war wirklich auch cool zum Bremsen. Wie es nachher vergleichen kann mit den heute noch viel aus Scheibenbremsen. Aber da gibt es zwei Prinzip. Das eine ist Scheibenbremse mit Kabel. Und da ist ein bisschen so. Also ich muss sagen, da ist natürlich. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt also der Plastik, also von der normalen Felgenbremse, das Plastikstück auf Metall da bremset, ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man so Keramikscheiben Hand hat, die auf Metall drücken. Das grosset ein bisschen mehr, es hat ein grosses Geräusch und bremset ganz anders. Ist natürlich noch ein bisschen anders, wenn man hydraulisch hat. Also beim hydraulischen Skibremsen sind teurer. Und dann habe ich auch ein Schweizer Velo gefahren, das heisst BMC Alpen Challenge, heisst das. Das ist so eine Kombination von so Citybike und ein bisschen Mountainbike, also cool eigentlich gewesen. Aber dort sind die Bremsen Hydraulik, also schön zum Greifen gewesen. Aber wenn man noch ein bisschen fest gedrückt hat, dann ist schon blockiert das Rad, vor allem das Hinterrad, also da ganz diffizil. Also ich muss sagen, also von dem her sind von den Schaltungen, von den Bremsen her, sind die Felgenbremsen nicht mehr so schlecht. Die haben doch auch von den Schaltungen her da eine Unterschiede gehabt. Also das Surly, wo mir die Felgenbremse gefallen hat, die haben dann so, also ja, das ist ein Velo mit so einer vorne, so einer, was haben wir denn, Gabel. Also dass man eine gerade Längsstange hat, hat man so eine, wie so ein Renner, ein Rennvelo, Längsstange. Und die hat die Schaltung gehabt, am Ende von dem runden Rohr, hat so eine Schaltung gehabt, zum Auf- und Abschalten. Das heisst, man kann im Prinzip, ja, wenn man die Längsstange hebt, dann muss man eigentlich ganz unten gegen das Ende gehen und dann kann man mit den kleinen Fingern kann man nachher auf- und ab schalten. Oder man muss, wie früher, bei den Rennvelo, hat man ja die Schaltung am Rahmen gehabt. Also da, also wenn man das will, wenn man jetzt die Hände oben dran hat, wenn man ein bisschen mehr aufrecht fahren will, dann muss man eigentlich den Tanden wegnehmen und nachher dann eben so schalten. Und das ist doch anders, als wenn es gibt noch viele Rennvelo, wo vorne dran, da ist, wenn man vorne dran, das eigentlich früher noch Bremse war, also der Bremshebel, sind ja die neueren, kann man jetzt die Bremshebel auf die Seite drücken und mit dem schalten. Aber da gibt es Unterschied. Also Shimano hat den zwei Hebel, da kann man den Bremshebel drücken, den schaltet es entweder auf oder ab. Und dann sind ja nur einen Hebel, wo man kann die andere Richtung schalten. Und dann gibt es auch andere, wie das Marin oder S-Ram, also die S-Ram-Schaltungen. Dort kann man, wenn man einfach kurz drückt, drauf auf den Bremshebel eigentlich, dann schaltet es auf. Und wenn man lang drauf drückt, dann schaltet es ab. Also da wieder unterschiedlich. Und dann auch der Rahmen selber. Also der Rahmen, der eine Surly hat einen Metallrahmen, einen Stahlrahmen gehabt. Das ist mehr beweglich. Und da gibt es doch eben Aluminium, was etwas härter ist. Und da gibt es Aluminium mit Carbon-Gabeln, was auch anders ist. Also die Unterschiede sind extrem und man merkt es beim Fahren. Aber was kaufen? Klar wird man jetzt sagen, ja gut, man darf 2.000-4.000 Dollar ausgeben und dann kommt schon gut zu viel rüber. Aber so viel würde ich im Moment nicht ausgeben. Also ich werde auf dem Laufenden halten, gut, wenn es interessiert, wenn ich nachher für ein Velo gekauft habe. Gestern bin ich doch noch wieder mal seit langem wieder mal Mountainbiken und ich merke es noch. Ich merke es immer noch, tut mir alles noch ein bisschen weh. Ich bin mit einem Kollegen auf dem Büro also Mountain-Hügelbiken und wir sind so im Park da näher von Palo Alto. Wunderschön, wirklich wunderschön gewesen. Relativ die Hälfte vom Trail sind wir so über so Steppen gefahren, also so Hügel mit so das Steppegras. Und nachher dann darauf gestochen. Und natürlich anders als Michigan, draufstechen heisst, man geht nachher dann mal eine halbe Stunde einfach drauf. Und ich bin auch eine Stunde gewesen, also ich habe relativ noch gut nachmögen. Obwohl ich schon sicher anderthalb Jahre nicht mehr so richtig Mountainbiked habe. Aber dann nachher ist die Kuh gekommen, nachdem man aufrast, also auf, nicht aufrast, auffährt, kann man doch nachher auch runter, eben rasen. Und sind wir da abgefräst. Und da muss ich sagen, mein Mountainbike ist relativ schwer, da was ich habe. Das ist etwa 36 Pfund, also etwa 18 Kilo oder ein bisschen weniger. Aber es ist ein schweres Velo, aber es ist extrem stabil. Also wenn man mit dem durchabfährt, dann fährt er im Prinzip wie ein Panzer einfach durchab und es ist super cool. Und dann der Kollege, mit dem ich mitgefahren bin, gefahren, das ist so ein typischer, es hätte dann können Marcel sein. Weil er ist ein bisschen besser in Zweig als ich. Also sicher darauf, durchab, bei den Kehrtwenden bin ich noch technisch besser gewesen, aber darauf ist er doch einfach, ja, er ist gut Zweig gewesen. Aber was passiert, wenn man so mit einem geht, der schlechter ist, man wird nachher ein bisschen überstellig. Und auch er ist überstellig geworden. Und also wirklich keine 10 Meter vor dem Parkplatz hat er noch wollen über so, hat so auf dem Weg, hat so von so Rossböllen gehabt, von den Rössern. Und er wollte drüber gumpen. Und irgendwie, keine Ahnung wie, hat er den Jump gemacht, runtergekommen und hat irgendwie bremset, keine Ahnung. Und hat nachher einen sogenannten Highside, sagen wir den beim Motorcycle, das ist der dummste Unfall, wo man über die Lenkstangen drüber geht, so über auf die rechte Seite, also links, und man geht rechts drüber. Und er hat eine schöne Rolle gemacht, hat cool ausgesehen, muss ich sagen, hat brutal cool ausgesehen, richtig ein klassischer Sturz. Aber der Kieswerk hat einen Sinn, sein Zeug gemacht, hat die ganze Rücken schön böse verkratzt gehabt. Das hat doch brutal genervt, das ist klar, hat sich genervt, weil dann doch passiert, was passiert, 10 Minuten vor dem Parkplatz. Hätte mir können passieren, aber ich sage es nochmal, immerhin, es hat unheimlich cool ausgesehen. Es war ein cooler Sturz gewesen. Und ich bin froh gewesen, ich glaube, dass er etwas gebrochen hat oder so, also hat nicht so gut danach ausgesehen. Aber er hat sicher ein bisschen schlaflose Nacht gehabt. Das ist Nacht, wo er sicher mal seinen Rücken, seinem Verkratzen sich noch ein bisschen weh gemacht hat. Aber sonst eben, es war schön gewesen. Dann, was ich noch erzählen wollte, die Woche habe ich auf die ganze Closing, eben immer so ein Haus kauft, ja. Ich weiß nicht genau, was in der Schweiz ist, aber da in Amerika, wenn ihr ein Haus kauft, vor allem wenn ihr ein Haus kauft und auch noch Geld wollt, eben leihen, nicht das Haus bar zahlen, dann müsst ihr schon viele Unterschriften machen. Also ich weiss nicht, wir haben sicher bei 50 Unterschriften gemacht. Jene Formalitäten. Und es gibt auch Formalitäten vom Staat. Also man weiss, dass die und die Rechte hat. Also man weiss, dass man die und die Rechte dort hat. Und dass man da und da weiss und selber weiss und das weiss. Und es ist wahnsinnig gewesen. Also wir haben so viele Sachen unterschrieben. Aber hey, wir haben es gemacht und ich muss sagen, wir haben Glück gehabt wieder mal, wir haben ein wahnsinnig gutes Team gehabt, also wir haben eine extrem gute Realtor, also das ist die für das Haus geschaut hat, gehabt. Und vor allem haben wir auch eine extrem gute Mortgage-Brokerin gehabt, die sich eben sich da für die ganzen Finanzen kümmert, wie heisst das? Darlehen, wie heisst das in der Schweiz? Nicht Mortgage-Darlehen. Wie heisst das? Ich habe nicht mehr Pfand oder Darlehen sind. Ja, auf jeden Fall eben, einfach für die Mortgage. Und das ist ja da, ich habe schon mal gesagt, da ist ja ein extremer Kampf um die Häuser da, vor allem in Kalifornien. So viele Leute haben Geld, so viele Leute zahlen Cash. Das heisst, wenn man nicht Cash zahlt, dann ist ja doch immer noch ein Risiko für den Verkäufer. Doch immer noch, weil es könnte passieren, dass man das Geld nicht bekommt. Weil auch bei uns, wir hatten auch ein kleines Risiko, weil wir haben gesagt, wir können so eine Klausel drin tun. Was haben wir gesagt letztes Mal? Das habe ich doch nicht gewusst. Eben, wir können ja Klausel drin tun und kann sagen, also wenn die Hausinspektion schlecht rauskommt, dann gehe ich vom Vertrag zurück. Oder eben, man kann sagen, wenn das Haus, der Wert, die Wertschätzung, weil die Firma ja das Geld gibt, die tut das Haus ja auch noch schätzen. Und wenn die Schätzung tief rauskommt, dann kommt man weniger Geld über und den Rest muss man nachher selber zahlen. Und auch das natürlich, wenn man da in dem jetzigen Markt wird mithalten will, dann tut man doch das nicht rein. Also wir haben dann ein bisschen Risiko gehabt, wenn wir nicht gewusst haben, wenn jetzt natürlich, eben man kann sagen, dass wenn es tiefer kommt, dann kann man aus dem Vertrag austreten. Aber wie eben nochmal gesagt, das wollen wir doch nicht machen. Wir wollen wirklich sagen, hey, also wir nehmen das Haus, wir müssen ein bisschen länger warten aufs Geld, als wenn uns das Cash will nehmen. Aber sonst keine Contingencies. Wenn man doch aus dem Vertrag austreten, man kann doch immer aus dem Vertrag austreten, aber da hat man natürlich den Prinzip einen Puss, also man tut ja Geld hinterlegen. Das sind da in Amerika sind es 3%, also wir haben 30'000 Dollar fast hinterlegt. Das heisst, wenn man den Vertrag nicht eingegangen wäre, dann hätte man das Geld verloren. Also von dem her war es ein kleines Risiko gewesen. Und eben dann die Schätzung ist gekommen und wir sind gerade davor gewesen, die Schätzung ist also ein bisschen höher gekommen. Also von dem her haben wir Glück gehabt. Also wir müssen jetzt nicht mehr nachzahlen. Also eben sonst, was ich sagen ist das einzige Problem ist nachher normalerweise so, wenn man eben mit einer Mortgage macht, dann geht es etwa 30 Tage, bis man dann die Mortgage alles Formalitäten gemacht hat und so weiter. Und damit man noch gut dasteht, will man das kürzer machen. Und auch wir haben gesagt, gut, okay, mit unserer Mortgage Brokerin hat sie gesagt, sie können das kürzer machen. Sie können es machen in 15 Tagen, also in einem halben Monat. Und das hat jetzt auch geklappt. Das ist jetzt extrem. Gut, ich muss fairerweise sagen, man zahlt ein bisschen höheren Prozentsatz denn Interest Rates, also Zinsen, für das man kürzer abschließt. Aber da haben wir doch mir wieder Glück gehabt, weil der Umzug ein Teil von gewissen Sachen sind gezahlt worden jetzt da von der Firma. Also die Firma, die Umzug hat, die hat nicht bloß den Umzug gezahlt, sondern die hat ja auch für uns im Prinzip den Betrag zahlt für den Realtor und auch da jene Closing Costs, also so der Abschlusskosten, der hat so viele Kosten, Formalitäten und Stempelgebühren und so weiter. Da hat alles jetzt die Firma gezahlt, die mit eingezügelt hat und die haben noch, wir können doch auch den Zinsen abbringen. Also wir haben, gut, eben Zinsen sind ja in der Schweiz sind ja die viel, viel, viel tiefer als da, da sind sie höher. Aber wir haben jetzt einen Zinssatz von 4,25 und wenn wir es normal abgeschlossen hätten in 15 Tagen, dann hätten wir 4,6% Zinsen gezahlt. Und damit man das auch bringt auf die 4,25, zahlt man einen Betrag voraus. Also man zahlt ein paar Tausend Dollar voraus und man kann auch eben nur 4,25% zahlen. Also es ist fix jetzt auf fix auf 30 Jahre 4,25. Und der Betrag, wenn man Glück hat, der jetzt für uns doch wiederum eben die Firma zahlt, die uns so eine Umzug hat. Weil doch genial ist. Also, ja, muss sagen, ganz cool für diese Firmen, wenn sie so Zeug zahlen. Auf jeden Fall, wir haben die Formel hat ausgefüllt, dass sie sicher etwa 3-4 Stunden gegangen, die ganze Sache. Aber das ist ein Problem zur Bühne. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch, bis wir dann am Montag den Schlüssel bekommen. Und das ist doch auch genial. Ja, und sonst, was ist noch gelaufen? Ja, wenn wir gerade bei Geldern sind und so, jetzt ist gerade vorher einmal in den Sinn gekommen, unser der COO von dieser grossen Firma, die eben das Haus gekauft hat in Ann Arbor für seine Tochter, der hat mir die Woche noch angerufen und hat gesagt, ja, es gibt Post im Briefkasten über uns, die sollen nachschicken und was unsere Telefonnummer, unsere Adresse sind. Ich fand das ist noch cool. Stell dir mal vor, so ein grosser, ja, ein COO, der Millionen verdient, wirklich Millionen verdient pro Jahr, tut da uns so halb schüchtern noch anrufen und sagt, ja, eben, wir haben da noch ein Päckchen vor den Haustüren und eben noch einen Brief, der sich so anfühlt, wie so Kreditkarten drin haben, ob sie es über die Adresse geben, sie würden es uns nachschicken. Ich dachte, ja, ganz cool, ja, also gern, ja. Und aber das Päckchen können selber behalten, weil er dann jetzt ein Computerbuch und ich gewusst habe, dass er auch in der Computerbranche war von früher nachher. Und haben wir einen Druck geschrieben, kann später dann. Ja, ich habe schon angefangen, das Buch zu lesen. Das ist auch genial. Aber zurück zu den Kreditkarten. Simon, eben meine Frau, kommt neue Kreditkarten über. Also im Prinzip eine Bank, nicht eine Kredit, Debitkarte. Das ist bei uns eine Bankkarte. Weil ist natürlich wieder eingebrochen worden. Da passiert so viel da in Amerika, dass grosse Firmen, dass dort in ihre internen Netzwerke reingehackt wird und durch den klauen sie einfach also Debitkarte und Kreditkartennummer. Und auch Simon, der Einladung, wo sie gar Stoff kaufen, der Michaels, ist scheinbar wieder eben reingehackt worden und jene Kreditkarten sind geklaut worden und Debitkarten und eben unter anderem auch scheinbar die von der Simon. Klar, für uns soll es auch kein Problem sein, also ist alles immer deckt, aber dann gibt man die Umtriebe. Jetzt muss natürlich unsere Bank jetzt allen Leuten, die dort gekauft haben, das ist ja relativ viel, müssen jetzt neue Kreditkarten schicken, neue Debitkarten und alles Zeug und ja, das sind schon wahnsinnige Aufwände, mir leid. Wahnsinnig. Also das ist schon, ja, mir aber leid, die ganze Computersache ist schon genial, aber was da im Moment, was das für Kosten mit sich bringt, das ist auch unglaublich, unglaublich. Ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Und wir haben die Woche auch gesehen, mit dem ganzen Heartbleed, das mit dem anderen Attacken, also das ist eine Attacke gegen die ganze Open-Source-Bewegung gewesen. Ich wüsste ja sicher, vor allem Computerfreaks unter euch, dass viel von der Software, die man heute braucht, das sogenannte Open-Source-Software, also eine Gratis-Software, die man kann, ja, runterladen, gratis brauchen. Das ist von Betriebssystemen wie Linux bis zu vielen Software, Webserver, Datenbanken und so, ist alles gratis. Und man kommt ja auch den Source-Code über. Und das war eigentlich immer das Argument gewesen, dass, wie man ja den Source-Code sieht, dass dann die Sache auch sicherer ist, weil man weiß im Prinzip, wie die Sache funktioniert und die Sache wird nachher auch sicherer. Und es genau auch passiert mit einem Verschlüsselungssystem, eben das sogenannte OpenSSL. Die Software, die eigentlich alles verschlüsselt zwischen eurem Webbrowser und einem Server. Also wenn ihr in eurem Webbrowser oben das Schlüssel seht, dann wisst ihr, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Und auf der Gegenseite der Server, eben viele von diesen Servern sind eben Open-Source-Server und viele von diesen Servern haben eben das OpenSSL gebraucht. Das heisst, die Verbindung zwischen eurem Webbrowser und dem Server konnte mitgelöst werden. Oder umgelenkt und mitgelöst werden. Und das ist doch ein riesiges Problem, ein riesiges Theater gewesen, also jetzt extrem viel. Und das ist heute noch nicht ganz gelöst. Ich weiß gar nicht, was der Schaden im Allgemeinen ist. Also viel, und das wisst ihr ja nicht. Also ihr habt das Gefühl, dass ihr mit eurer Bank verschlüsselt kommuniziert, wie ihr seht oben den Schlüssel. Ihr habt das Gefühl, es ist alles sicher. Ihr könnt bei Firmen Zeug bestellen, bei Amazon und so weiter. Und ihr habt keine Ahnung, dass auf der anderen Seite, der Server auf der anderen Seite, dass der eben hackbar ist. Also das ist nicht, damals nicht betroffen euren PC. Das ist in der Vergangenheit vielfach gewesen, dass der PC ein Virus hatte oder etwas. Damals ist im Prinzip über den Server reingekommen. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist ein riesen Thema. Und natürlich auch ein riesen Thema, ich höre es doch nur, weil in vielen Firmen, wie auch bei uns dort in der Bank, hat es immer geheißen, ja, Open Source ist schlecht. Wir kaufen lieber teure Software von Firmen. Und ich bin da immer einer gesagt, ja nein, ich will nicht da Tausende von Dollar zahlen für eine Software. Ich bin eher einer, der Open Source braucht. Und das ist doch jetzt ein tiefer Schlag in Magen oder Schiebein von diesen Open Source Leuten. Ich höre das schon, wie all die IT-Verantwortlichen der Firmen sagen, ja, sehen das. Ich habe immer gesagt, wir müssen die teuren Produkte kaufen. Wir können nicht auf Open Source setzen und das ist alles ein Problem, das ist genau so ein Problem. Und dann kommt sicher Windows und Microsoft sagt, ja, sehen wir genau, darum braucht man eben Microsoft und eben nicht Open Source. Gut, ich muss sagen, es war nicht alles betroffen gewesen. Also mein Server, mein Jedi-Server zum Beispiel, der Server, den ich hatte, die Sachen, die ich programmiert habe, das ist alles auf einem Java-Server. Gut, Java, das sind die Probleme, aber die SSL-Implementation, die ist nicht betroffen gewesen. Also es ist schon nicht alles Open Source betroffen gewesen. Aber sicher sehr ein grosser Tiefschlag für die ganze eben, Open Source Community. Ich habe mir die Woche auch Gedanken gemacht, ja, wie löst man das? Also wenn man sich überlegt kann, also Kommunikation ist, ja, ist verschlüsselt, kann man es mehr verschlüsseln, kann man es noch sicherer machen. Aber da weiss man, man geht immer einen Schritt weiter und noch mehr sicher machen. Aber das hat sicher die amerikanische NSA oder andere, die haben Hintertürchen oder Wege zum Reinkommen. Also das wird nie ganz sicher sein. Ja, was macht man denn? Keine Ahnung. Seid ihr überlegt, habe ich sicher da, dass man auf Zeit mit versuchen, das System mehr so programmieren, dass Alarmanlagen haben. Stellt euch mal vor, bei eurem Haus. Jetzt könnt ihr euch auf, also ja, beim Haus. Der Schmuck in eurem Haus, jetzt könnt ihr machen, dass der verschlüsselt ist. Das heisst, man kann den Schmuck selber sehen. Im Prinzip nicht. Das ist ganz komisch. Also, sind nur ein paar Zahlen. Das kann man machen. Also, man kann im Prinzip alles, den Hausrat und alles verschlüsseln. Also im Prinzip so unsichtbar machen. Versuchen. Aber jetzt werden auch sagen, ja gut, das macht man nicht, das macht man nicht mehr normal, macht man das nicht. Sondern was macht man? Man macht Alarmanlagen. Und wieso macht man Alarmanlagen? Weil man sieht nachher, wer einbricht. Und kann nachher den dann verhaften. Und die Polizei kommt und weiss, was ist. Also von dem her, was eher so die Idee, dass man eigentlich bei vielen Rechnern, bei Firmen, sollte man eigentlich mehr im Prinzip Alarmanlagen haben. Wo man herausfinden kann, wer eingebrochen hat und nachher die kann anklagen. Also mehr sich auf das fokussieren, auf Erkennen von Einbrüchen und weniger eben den versuchen verschlüsseln. Gut, bei vielen Firmen gibt es doch auch, hat viele Firewall, die smart sind, also so System, wo versuchen zu erkennen an der Kommunikation, ob da ein Einbruch stattgefunden hat. Aber natürlich bei euch daheim hat einer sicher nicht. Das gibt sicher, eure Rechner können sicher nicht sagen, hat es einen Einbruch gehabt, da gibt es ja nicht. Also so weit ist nicht vordrungen. Und weil doch auch, das ist noch, ja, bei Grossfirmen, eben, jetzt hast du schon mal gesagt, bei Grossfirmen kann man machen, ist Scientist, man kann ein System einsetzen, das versucht herauszufinden, rein von Kommunikation, ob da etwas falsch läuft. Und das andere, was man machen kann, man kann im Prinzip einen sogenannten Honigpot, also so einen Honigtopf in die Firma legen. Also man kann ein System machen, das im Prinzip angreifbar ist. Und sobald nachher die Leute kommen, die Bienen kommen und angreifen oder Wespen kommen, dann kann man es verwischen. Also man würde im Prinzip so, wie so Fallen auslegen, wie Mausfallen und so weiter. Und das finde ich ein sehr raffiniertes System. Das müsste man eigentlich mehr haben. Also ich bin eigentlich erstaunt, dass man das bei Grossfirmen nicht auch hat, sogenannte Honeypots. Einfach ja, so einen Rechner hat im Netz, der einfach eben die Sachen anzüchtet und nachher dann die verwischt und die nachher anzeigt. Da müsste eigentlich so eine, da wäre jetzt eine Idee für eine Enterprise Company, wäre Honeypots Software so zu machen, dass die auch für Firmen besser einsetzbar ist. Das ist eine gute Idee. Geschäftsidee. Ja gut, das war es für heute. Ich habe viel geschwätzt. Es ist da jetzt zu Abend am Viertel vor 9 Uhr. Es gibt bald die Nacht. Sport jetzt Nacht. Und wahrscheinlich wieder in sicher in 2 Wochen. Ich nehme da sicher eine Woche schon alles ready haben. Aber in 2 Wochen sicher. Und dann vom neuen Office, also vom neuen Studio. Vom neuen Ort von Redwood City. Also, tschüss miteinander. Tschüss.